dann hat sich das eigentlich so Schritt für Schritt selbst weiterentwickelt. Immer mehr Anforderungen oder mehr Fachbereiche kamen auf uns zu, sodass wir dann jetzt Schritt für Schritt dieses Portfolio von insgesamt 15 Apps aufbauen konnten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Gesagt, dem Podcast der DSAG. Ich bin Dana Walter, schön, dass ihr dabei seid. Wir checken mit Ihnen das Wetter, bestellen Essen, navigieren durch den Verkehr oder erledigen unsere Bankgeschäfte. Schnell, intuitiv und mit nur wenigen Klicks. Apps. Im privaten Alltag sind sie auf Smartphone, Tablet und Laptop längst selbstverständlich und auch im beruflichen Umfeld werden sie immer wichtiger. Wie Unternehmen mobile Anwendungen einsetzen, um Prozesse zu vereinfachen, Arbeitsabläufe flexibler zu gestalten und ihren Mitarbeitenden den Arbeitsalltag zu erleichtern, besprechen wir heute am Beispiel von Klaas und mit Stefanie Wöhner. Herzlich willkommen, lieber Stefan.
Vielen Dank. Freut mich, heute hier zu sein.
Du bist Head of Mobile Innovation beim Landmaschinenhersteller Klaas und führst ein Team mit 13 Personen. Ihr seid nicht nur zuständig für die Entwicklung mobiler Anwendungen, sondern auch für die Strategie dahinter. Zudem koordiniert ihr das Anwendungsportfolio für die gesamte Unternehmensgruppe. Das ist korrekt, oder?
Genau. Wir sind insgesamt mit mir 14 Entwickler an 3 verschiedenen Standorten, Hasselwinkel, Berlin und Budapest. Das teilt sich so ein bisschen auf in den Bereich für Enterprise-Apps, wo wir heute drüber sprechen. Das ist so die Hälfte der Entwickler und dann haben wir noch die andere Hälfte, die sich um die Endkunden-App Klaas Connect kümmert. Und wir betreuen eigentlich die ganzen Apps, insgesamt 15, über den kompletten Lebenszyklus, von der ersten Idee über das Design, wo auch dann teilweise die Entwickler sehr intensiv mitarbeiten, über die native Entwicklung und auch den Support, was im Endeffekt auch so ein bisschen das Schöne bei Klaas ist, dass man, wenn man etwas baut, auch dafür verantwortlich ist, auch in die nächsten Jahre, was dann auch noch so ein bisschen den Qualitätsanspruch vielleicht ein bisschen höher hebt. Wir haben das bei Klaas so ein bisschen aufgebaut, dass wir so ein Product-Owner-Konzept und Solution-Owner-Konzept haben. Das heißt, man geht immer mit dem Fachbereich als Tandem an diese Themen ran, was dazu auch führt, dass wir für jede App, die wir entwickeln und auch für jedes Feature eigentlich klare Verantwortlichkeiten haben und auch eine klare Roadmap für die jeweilige App, dass wir jetzt nicht die Situation haben, dass wir einen Wildwuchs entwickeln und eine App entwickelt wird, wo nach einem Jahr keiner mehr weiß, wer dafür verantwortlich ist. Das ist eigentlich ganz schön. Und zusätzlich, wenn wir noch hingehen oder wenn wir noch die Anforderungen haben seitens Fachbereich, dass eine native App nicht wirklich ausreicht, sondern wir müssen es auch teilweise auf dem Prozess auf dem Laptop weiter ausführen, dann haben wir bei uns auch noch die Expertise im Team, dass wir daraus eine Fiori-Anwendung bauen. Genau. Das so als kurze Einleitung zu uns.
Eine ganze Menge, also ein umfangreiches Aufgabenfeld, das du da verantwortest. Gleichzeitig bist du aber auch stellvertretender Sprecher unseres Arbeitskreises Mobile Development and Strategy. Und wir haben dich ja damit heute sozusagen in der Doppelrolle vor dem Mikro, denn um den Arbeitskreis soll es am Ende auch noch kurz gehen. Aber lass uns erstmal auf Klaas konzentrieren und der beachtlichen Mobile Journey, die ihr schon zurückgelegt habt. Warum setzt ihr bei Klaas denn so einen großen Schwerpunkt auf mobile Anwendung und worin liegt in deinen Augen denn da der große Vorteil in dieser Strategie?
Ja, wir haben eigentlich so vor 10 Jahren damit gestartet und hatten selbst, ein Kollege und ich, den Anspruch, wir nutzen sehr, sehr intensiv die ganzen nativen Apps, überwiegend im privaten Bereich. Warum sollen wir das nicht auch den Kollegen und Kolleginnen zur Verfügung stellen, die bei uns im Unternehmen arbeiten? Und sehen da einfach auch gewisse Plattformvorteile im Vergleich zu responsiv aufbereiteten Apps, teilweise sogar auf Fiori-Apps, weil man nativ dann einfach doch nochmal mehr Möglichkeiten hat. Ob das jetzt nur Push-Nachrichten sind oder die ganze Offline-Thematik, aber auch zum Beispiel Apple bietet da verschiedene Features, wie zum Beispiel so eine Caller-ID, die wir jetzt auch in die Mitarbeiter-App integriert haben. Das heißt, wenn ich einen Anruf von einem Klaas-Mitarbeiter oder Mitarbeiterin bekomme, dann sehe ich die und diese Nummer aber nicht gespeichert habe, sehe ich direkt, okay, wer könnte das denn jetzt sein? Aus dem Klaas-Adressbuch wird das direkt gezogen. Oder dann so eine 10-Stunden-Push-Nachricht, wo dann automatisch die App im Endeffekt prüft, aufgrund des deutschen Arbeitszeitgesetzes, sollte ich jetzt gleich nach Hause gehen oder nicht? Und das sind einfach Punkte. Wir haben auch noch viele mehr in der Produktion, wenn man mit ProGlove-Scannern etc. unterwegs ist, dass das direkt mit dem iPad verbunden ist und der Gabelstaplerfahrer gar nicht ist. Den Stapler verlassen muss, wo wir einfach sagen, okay, da haben wir diese gewissen Vorteile von einer nativen Anwendung und deswegen oder glücklicherweise setzt Klaas deswegen dann auch so einen sehr großen Fokus darauf.
Praktisch. Also mobile Anwendungen bzw. Apps machen das Leben und den Arbeitsalltag leichter. Ja, kann ich bestätigen. Lass uns mal zurückschauen. Wann und wie ist denn diese mobile Reise von Glas gestartet und was waren so die größten Meilensteine seitdem?
Gerne. 2013 habe ich bei Glas angefangen und da war so das erste Projekt eigentlich, oder die erste App, die wir im App Store dann damals zur Verfügung gestellt haben, so eine 100 Jahre Glas Marketing App. Da hat so die Reise eigentlich gestartet und parallel gab es so 3 bis 4 Projektteams, die mit externen Dienstleistern versucht haben, ja, sozusagen diese mobile Reise bei Glas zu starten. Mhm. Problem war aber da recht schnell, dass eigentlich jedes Projektteam alleine unterwegs war, auch mit verschiedenen Dienstleistern, mit einem verschiedenen oder einem anderen Tech-Stack. Ob das jetzt damals eine Objective-C-App war oder eine React-App oder eine Xamarin-App. Wir hatten da sehr, sehr wenig Synergien, die wir heben konnten. Deswegen sind wir eigentlich so nach, ein Kollege und ich, wir sind damals noch zu zweit, nach 1 bis 2 Jahren hingegangen und haben gesagt, okay, wir müssen irgendwie mal eine mobile Strategie entwickeln für uns und haben dann gesagt, okay, wir wollen das zum einen das Entwicklungs-Know-how erstmal generell aufbauen, weil das war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht da, sondern wirklich überwiegend bei den Dienstleistern. Wir wollen den ganzen Tech-Stack einmal vereinheitlichen und ja, Design kam ein bisschen nachgelagert, aber auch einfach das Know-how aufbauen. Und da hatten wir uns dann verschiedene Plattformen angeschaut, unter anderem die damals noch die SAP Mobile-Plattform, die es dann glücklicherweise auch geworden ist. Wir haben sie heute immer noch im Einsatz. Heißt jetzt ein bisschen anders. Aber das war so der Startpunkt, wo wir dann mit einem kleinen POC einfach versucht haben, zu beweisen, dass so eine Mobile-Plattform sinnvoll ist für Glas, dass man nicht für jede Anwendung alles neu entwickeln muss. Ob das jetzt Anmeldung ist, ob das jetzt Firewall-Freigaben sind. Wenn man das einmal sozusagen über einen SDK, was die SAP damals auch schon bereitgestellt hat, zur Verfügung gestellt hat, dann hat man so eine App, so eine neue App generell auch innerhalb von einer, damals ein bisschen länger gedauert, sagen wir mal so in einem halben Tag, auch an die Unternehmensprozesse und Unternehmenssysteme angebunden und muss nicht erst 10 Tage investieren, um erstmal alles aufzusetzen etc. Das war so der Startpunkt. 2016 oder 17 hatte dann auch noch glücklicherweise für uns Apple die Partnerschaft oder SAP die Partnerschaft mit Apple kommuniziert, dass sie genau diesen Weg auch mit Apple gehen und dann dieses SDK auch nochmal weiter ausbauen, was es damals schon gab. Das war für uns ganz gut, auch im Hinblick aufs Management, dass wir da nochmal sehr gut argumentieren konnten, dass wir auf die richtige Plattform gesetzt haben, während damals SAP mit Apple auch genau dieses ganze Thema kommuniziert oder weiter vorantreiben will. Dann haben wir eigentlich so die ersten von 2015 bis 2019, mein Kollege und ich überwiegend uns um die ganzen internen Produktions-Apps gekümmert. Also das ist sozusagen die Basis, wo wir herkommen. Angefangen von einer Warehouse-App in Ungarn, wo man Materialien ein- und auslagert. Dann hatten wir eine Fehlerverteilerfassung, um in der Produktion, wenn ein Mähdrescher produziert wird, zum Beispiel zu sagen, okay, da ist jetzt ein Fehlteil, das kann man direkt im SAP abspeichern. Oder auch ein Fehlteil. Also das ist so die Basis, wo wir herkommen und dann haben wir uns Schritt für Schritt weiterentwickelt. 2019 ist das Team dann nochmal ein bisschen gewachsen. Auch durch den Launch oder durch die Entwicklung unserer Mitarbeiter-App bei Glas, die wir dann auch nativ gebaut haben, sodass wir dann 2019 auf 4 Personen wachsen durften oder um 2 Personen wachsen durften. Und dann auch da durch diese Mitarbeiter-App auch nochmal im Unternehmen so ein bisschen auch nochmal mehr Marketing betreiben konnten, was wir können und was nativ dann überhaupt alles möglich ist. Und dann hat sich das eigentlich so Schritt für Schritt selbst weiterentwickelt. Immer mehr Anforderungen oder mehr Fachbereiche kamen auf uns zu, sodass wir dann jetzt Schritt für Schritt dieses Portfolio von insgesamt 15 Apps aufbauen konnten für den Enterprise-Bereich. Sodass wir dann mittlerweile für diesen Enterprise-Bereich dann 7 Personen sind, also 2023 und 2024 kamen nochmal ein paar Kollegen mit dazu, einfach auch, weil wir den Android-Bereich dann auch noch besser unterstützen mussten und auch wollten, weil dann auch gerade, also ich komme da gleich noch mal ein bisschen drauf zu sprechen, im Produktionsumfeld war es damals schwierig, die iOS-Geräte wirklich zu platzieren, weil es dann hieß, okay, warum brauchen eine Produktionsmitarbeiter ein iPhone? Dann wird das sofort übermorgen geklaut, es geht kaputt etc. Ist zum Glück alles nicht eingetreten und wir hatten da haben immer noch einen recht guten Erfolg mit diesen ganzen iOS-Geräten, sagen wir mal so, in der Produktion. Aber dann gab es ja auch irgendwann den Shift von den Windows-CE-Geräten zu Android-Ruggedized-Devices, wo man auch wirklich dann Long-Range-Scanner etc. dann auch integriert hat. Und da gehen wir jetzt im Endeffekt auch hin und bauen native Android-Apps auch für den Produktionsbereich. Da gucken wir mal. Wir haben das Ziel, dass ein Mitarbeiter nur ein Gerät pro Tag benötigt oder am Tag, um seine Arbeitsprozesse zu erledigen. Und das kann entweder ein iPhone sein oder so ein Zebra Ruggedized Scanner. Und da entscheiden wir dann einfach, welche Anwendung oder welche Plattform wir dann nativ unterstützen wollen. Genau.
Eine ganze Menge. Also eine ordentliche Entwicklung. Nicht nur für Klaas, sondern auch für euch als Team. Du hast gesagt, ihr seid ordentlich gewachsen in den Jahren. Und du hast auch gesagt, dass ihr euch viel Entwickler-Know-how selbst angeeignet habt. Also da gehört sicherlich auch einiges dazu. Ja, und dann nochmal mehr dieses Wissen dann eben auch erfolgreich in die Praxis umzusetzen. Also Respekt zu dieser Leistung. Ja, diese Schilderung klingt so ein bisschen, als wäre es so glatt durchgelaufen, als wäre es so eine einzige Erfolgsstory gewesen. Aber bestimmt gab es in den vergangenen Jahren auch so die ein oder andere Hürde. Wie bist du oder wie seid ihr denn damit umgegangen?
Ja, die erste Hürde war eigentlich sozusagen, das interne Know-how aufbauen zu dürfen. Da hatten wir damals glücklicherweise unseren CEO, der das sehr unterstützt hat, dass wir uns gefühlt ein halbes Jahr erstmal einschließen durften, vielleicht ein bisschen kürzer, um das Know-how aufbauen zu können und dann auch mit kleinen POCs zu starten, wo man einfach so ein gewisses Pre-Sales-Budget braucht. Und dann war das damals, ist jetzt heute ein bisschen einfacher vielleicht, aber damals echt, man musste sich verschiedene Tutorials etc. zusammensuchen und einfach ausprobieren. Das hat ein bisschen gedauert und wir haben dann klein angefangen, aber mit den ersten Use Cases dann recht viel Erfolg gehabt. Und da musste man sich dann auch immer so ein bisschen, musste man immer ein bisschen entgegen der, wenn jetzt ein Fachbereich kam und dann hat er gesagt, ja, okay, wir haben jetzt hier einen Dienstleister, der würde jetzt schnell mal eine Kony-App bauen, was auch so ein Cross-Plattform-Framework damals war. Oder warum macht ihr keine Xamarin-Apps? Und wir sind eigentlich immer dabei geblieben, nee, wir wollen bei nativ bleiben, weil wir halt gewisse Vorteile sehen. Und das war eigentlich immer so ein bisschen so eine Hürde, die man Schritt für Schritt immer überspringen musste, dass man sich gegen sozusagen externe Beratung intern auch durchsetzen kann, weil ja oft sozusagen die Meinung da ist, okay, die Berater haben dann in gewissen, ist ja auch vollkommen manchmal der Fall und korrekt, haben dann gewisses mehr Know-how und man sollte lieber den externen Beratern vertrauen, anstatt jetzt zwei internen Entwicklern, die sich das sozusagen jetzt in einem kleinen Büro in Hasewinkel ausgedacht haben. Genau, aber da haben wir uns Schritt für Schritt durchgekämpft und das ist Know-how auch aufgebaut, sodass wenn jetzt ein externer Berater oder ein Entwickler mit dazu stößt, wir eigentlich ihnen auch schon direkt Vorgaben machen können, wie es dann auszusehen hat bei Klaas, wie wir programmieren und wir sozusagen natürlich auch teilweise manchmal Know-how einkaufen müssen oder wollen, einfach damit man nochmal einen Blick von außen bekommt, aber das wird einfach auch intern ja wissen, was wir denn da überhaupt betreiben mit einem Portfolio von 15 Apps und das nicht komplett nach extern verlagern. Und dann im Endeffekt noch eine zweite Hürde war das ganze Thema wirklich, das hast du gerade vorhin schon mal angesprochen, iOS oder iPhones und iPads in die Produktion zu bekommen. Weil wir waren halt damals, also die Windows-CE-Geräte mit den F-Screens etc., das war etwas, was wir eigentlich ablösen wollten. Wir hatten aber dann nur die iPhones als Alternative, die man in die Produktion sinnvoll einführen konnte oder einbringen konnte. Das war so eine kleine Argumentation, aber auch da mit einem richtigen Mobile-Device-Management-System, mit entsprechenden Policies dort drauf, Kiosk-Mode etc., hat das eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Und wir haben dann über die Jahre, ich glaube, im Peak hatten wir 600 Geräte in der Produktion im Einsatz. Jetzt ist es ein bisschen weniger, weil natürlich jetzt die Android-Geräte dann auch da im Vormarsch sind, was für uns aber auch kein Problem ist, weil wir die auch komplett supporten. Haben wir da eigentlich eine gute Zahl an Geräten, die täglich im Einsatz sind und auch wirklich gefühlt 0% Supportleistung benötigen. Genau. Das waren so die zwei größten Hürden, wo ich sage, okay, also an die ich mich noch gut erinnere, wo ich sage, okay, die mussten wir auf jeden Fall bewältigen, damit wir jetzt dastehen, wo wir stehen gerade.
Prima. Du hast auch in einer deiner Antworten gesagt, nee, ihr habt das App-Portfolio erweitert. Ihr seid klein gestartet und habt sukzessive mehr dazugenommen. Wie viele Apps betreut ihr denn jetzt gerade aktuell und wie unterstützen die deine Kolleginnen und Kollegen in welchen Unternehmensbereichen?
Genau, wir haben insgesamt so roundabout 15 Apps. Das variiert so von Monat zu Monat. Und wir teilen das eigentlich so in drei Bereiche auf. Das eine sind so Unternehmens-Apps, wie jetzt zum Beispiel so eine Mitarbeiter-App, MyClass. Dann haben wir eine Workflow-App. Oder wir haben jetzt gerade den für die Kollegen, die alle Windows-Laptops benutzen, haben wir so einen HaaS-Rollout. Also wir kriegen jetzt neue Devices und haben dann zum Beispiel so eine kleine App gebaut, um die Support-Mitarbeiter zu unterstützen, alte Geräte entgegenzunehmen. Dann machen die Fotos davon. Man scannt den Badge, den Mitarbeiterausweis mit dem NFC-Scanner des iPhones, hat dann direkt die Kontrolle, okay, ist das jetzt gerade der Mitarbeiter, der vor mir steht? Das sind so Apps, die haben halt nur einen gewissen eine Dauer, also für die nächsten 3-4 Monate wird die verwendet und dann wird die sozusagen wieder für die nächsten 4 Jahre in die Schublade gelegt und dann wieder rausgeholt. Deswegen variiert das diese 15 Apps ein bisschen. Aber das sind so die Unternehmens, also so ein Bereich, so die Unternehmens-Apps, um interne Prozesse für die gesamte Gruppe zu optimieren. Ein zweiter Bereich ist Sales und Service. Da haben wir eigentlich so unsere größten Apps. Das ist einmal eine Produktinformations-App, die jetzt auch so das nächste Jahr mehr CRM-Aktivitäten bekommt, einfach damit Vertriebsmitarbeiter Produktinformationen bekommen, Argumente, warum man eine Glasmaschine kaufen sollte, die technischen Daten. Die ist auch komplett offline-fähig. Da sind AR-Funktionen drin, dass ich zum Beispiel dem Landwirt ein Getriebe zeigen kann, was ich dann live auf dem Boden projiziere, etc. Da sind einfach gewisse Informationen, um den Verkaufsprozess zu unterstützen. Und dann auch ein sehr, sehr großes Projekt ist unser Service Office. Das ist unsere Werkstatt und Techniker-Einsatzplanung. In der Vergangenheit war es zum Beispiel so, dass wir der Werkstattmitarbeiter, der Techniker mussten 10 verschiedene Webseiten am Morgen öffnen, weil das verschiedenste Systeme waren. Und wir sind dann hingegangen, haben das zu einem Backend-seitig, aber auch Frontend-seitig konsolidiert, sodass er eigentlich schon noch eine App hat, die er morgens öffnen muss. Und dort findet er alle Informationen. Ob das jetzt Live-Maschinen-Telemetriedaten sind, ob das die Wartungshistorie von einem Kunden ist, aber auch welche Aufträge er denn überhaupt heute abarbeiten muss. Das ist im Endeffekt eine App, die sehr, sehr, sehr hohen Fokus bei Class hat. Auch ganz oben ist Management. Das ist ein Bereich, die ist auch beispielsweise komplett offline-fähig, auch da mit der ganzen SAP-SDK-Thematik direkt integriert, was es uns dann erleichtert. Und der dritte Bereich, ganz am Anfang schon mal ein bisschen angesprochen, wo wir so eigentlich herkommen, ist das ganze Thema Produktion. Und da haben wir eigentlich auch so die meisten Apps drin. Ob das jetzt eine Storage-App ist, also eine Lagerverwaltungs-App, eine Shopfloor-App, eine Inspektions-App, Inbound, Outbound für Wareneingänge, Warenausgänge. Wir splitten das immer so ein bisschen, dass wir sagen, okay, wir sind ja weltweit tätig bei Class, haben aber sozusagen eine Root-App und zum Beispiel in der Storage-App sind jetzt verschiedene Ein-Auslager- oder Warehouse-Prozesse integriert und je nachdem, welche Berechtigung ich habe, sehe ich dann im Endeffekt auch die jeweiligen Caps in dieser App. Das heißt, auch wenn es eine App ist, kann jetzt ein Mitarbeiter in Frankreich komplett verschiedene Prozesse beispielsweise sehen, weil dort einfach die Arbeitsweise ein bisschen anders ist als jetzt die Kollegen und Kolleginnen in Hasewinkel. Aber so haben wir im Endeffekt so ein bisschen unter Kontrolle, wie wir, oder das macht es uns als Entwickler ein bisschen einfacher, die Apps zu kontrollieren oder koordinieren und auch zu warten, weil wir dann sagen, okay, wir haben die zwei einzelne Features. Ein Feature kann auch in einer anderen App integriert sein. Also zum Beispiel haben wir einen Plant Maintenance Prozess. Also zum Beispiel kann ich einen Werksinstandhaltungsauftrag kann ich anlegen. Mhm. Und das Ziel ist es, wenn ich ein Shopfloor-Mitarbeiter bin, dann will ich natürlich einen Werksinstandhaltungsauftrag direkt in der Shopfloor-App anlegen. Wenn wir jetzt aber über einen Werksinstandhaltungsauftrag von einem Büromitarbeiter sprechen, dann will ich das natürlich auch irgendwann mal gerne in der Mitarbeiter-App haben, weil dann kann ich direkt sagen, okay, meine Tür vom Büro ist kaputt, dann mache ich einen Auftrag entsprechend, lege ich im SAP an. Und so haben wir das so ein bisschen koordiniert, sodass wir dann unsere 15 Root-Apps haben oder Haupt-Use-Case-Apps und dort sind dann einzelne Features drin. Genau. Und dann, last but not least, auch wenn das sozusagen nicht in den Enterprise-Bereich fällt, ist dann die Kundenseite mit Class Connect, wo wir gerade 2 Apps haben, einmal für den Maschinenbereich und für den Farmbereich, wobei das nochmal eine andere Technologie ist, weg von SAP. Also alle Enterprise, also alle Apps Unternehmen, Sales und Service und Produktion basieren alle auf der gleichen Technik. Und die Endkunden-App ist sozusagen nochmal außen vor genommen. Da haben wir was anderes eingesetzt. Genau.
Ordentlich, eine ganze Menge. Aber schauen wir mal auf SAP, genauer gesagt auf eure Architektur. Was mich und bestimmt auch die Hörerinnen und Hörer interessiert, mit welchem ERP seid ihr denn unterwegs und wie, also On-Prem, Cloud oder Hybrid, wie integriert ihr die Apps in eure Landschaft und welche Rolle spielen dabei die von dir schon genannten SAP Mobile Services und die SAP Business Technology Plattform?
Also wir sind On-Premise unterwegs und zwischen den Jahren war dann bei uns die große Migration von aufs neue S4, hat auch soweit gut funktioniert, hatte aber für uns aus dem Mobile-Bereich gar nicht so einen richtigen Einfluss, weil die OData Services schon vorher da waren und sich eigentlich kaum geändert haben. Also unsere aktuelle Architektur ist eigentlich, dass wir unsere On-Premise-Systeme haben, ERP, HCM, EWM. Dann kommt der Cloud-Connector, den die SAP auch bereitstellt, damit wir dann die BTP darin andocken können, auch auf sichere Art und Weise. Und dann eine sehr wichtige Komponente oder auch so ein bisschen die Basis von unserem ganzen Mobile-Strategie ist die BTP mit Mobile Services. Und alle 15 Apps gehen genau diesen Weg über Mobile Services, Cloud-Connector und dann gegen unsere Backend-Systeme, aber auch teilweise gegen andere Cloud-Systeme, ob das jetzt ein Salesforce ist, ein SharePoint oder eigene geschriebene Backend-Systeme. Also wir gehen nicht immer direkt nach Hasewinkel in den Keller sozusagen, sondern wir haben auch teilweise dann unsere Cloud-Systeme angebunden, wo im Endeffekt auch Mobile Services einen sehr, sehr guten Vorteil bietet, weil das darüber alles, sagen wir so, orchestrierbar und managebar ist. Das ganze Thema mit Logging und Tracing beispielsweise oder User-Verwaltung, das bietet dieses System alles. Und genau, das ist eigentlich so ein bisschen unser Setup. Und auf Frontend-Seite haben wir dann die verschiedenen SDKs von iOS und Android, die SAP bereitstellt. Und genau, sind da, wenn man jetzt weg von der SAP-Technologie geht, eigentlich auf den neuesten Frameworks mit Swift UI, Apple oder Swift Concurrency unterwegs oder Jetpack Compose dann bei Android. Und das versuchen wir eigentlich auch immer recht schnell wieder gerade zu ziehen, dass wir wenig Legacy-Code haben. Wir versuchen recht viel zu standardisieren und modularisieren, damit wir das im Endeffekt handeln können mit der, im Anführungszeichen, ja doch recht kleinen Truppe für den Enterprise-Bereich. Genau.
Inwiefern nutzt ihr auch Apps, die von SAP selbst kommen?
Sehr gute Frage. Wir nutzen da sehr, sehr viel, weil wir jetzt nicht hingehen und sagen, okay, wir wollen alles selbst entwickeln. Und SAP bietet da auch sehr, sehr gute Apps, ob das jetzt die SAP Conquer-App ist oder die SuccessFactors-App. Die ist bei uns sehr, sehr intensiv im Einsatz und wird auch sehr, sehr gut genutzt. Wir hatten ganz früher mal den SAP Fiori-Client im Einsatz, haben den aber jetzt auch schon lange ausgefasst und starten jetzt gerade mit der S4-Migration auch ein bisschen mehr die SAP Mobile Start-Thematik. Den Rollout, die App ist zwar schon ein halbes Jahr bis Jahr eigentlich soweit vorbereitet, aber es fehlen da einfach noch so ein bisschen die Fioris, die bei Klaas, also die Standard-Fioris von SAP, wir haben die HCM Fioris ausgerollt, aber sonst haben wir wenig Fioris, einfach weil auch das ERP oder ECC damals auch noch nicht auf dem Stand war. Da haben wir jetzt mit dem S4 natürlich mehr Möglichkeiten und da werden jetzt die nächsten Aktivitäten gestartet, dass wir dann auch da die SAP Start-App ein bisschen mehr pushen können bei Klaas. Da haben wir, glaube ich, nur 100 User auf der Plattform oder auf der App. Insgesamt haben wir aber, wenn wir über alle Apps schauen, die wir intern bauen, sind wir bei 9000 Usern, die wir generell haben. Also da ist noch ein bisschen Nachholbedarf, was die SAP Mobile Start-App da angeht. Aber das wird in den nächsten Wochen und Monaten entsprechend passieren. Wir hatten uns auch mal die Warehouse Operator App angeschaut, die SAP bereitgestellt hat oder immer noch bereitstellt. Da haben wir dann aber eigentlich recht schnell gesagt, okay, da sind wir vielleicht zu speziell wieder bei Klaas unterwegs und die Prozesse passen nicht ganz zum Standard, deswegen sind wir da bei unserer eigenen Storage-App geblieben und entwickeln da die Prozesse selbst. Und da haben wir eigentlich immer so die Abwägung, also wir werden jetzt nicht hingehen und sagen, wir bauen eine komplette Reisemanagement-Lösung nach, weil da hat SAP das Know-how, das sind Standardprozesse, die wir auch so nutzen und dann nutzen wir da sehr, sehr gerne die SAP-eigenen Apps. Die dann aber ja auch intern auf den gleichen SDKs und Plattformen basieren mit Mobile Services wie unsere internen Apps auch. Was es ganz schön macht.
Da habt ihr wirklich einiges vorzuweisen, gerade wenn man bedenkt, dass ihr ja mit einer überschaubaren Teamgröße gestartet seid und ja über viele Jahre einen weiten Aufgabenbereich verantwortet habt in der Konstellation. Was ist denn euer Erfolgsrezept, was würdest du sagen? Und was rätst du Unternehmen, die sich vielleicht ähnlich wie ihr mobil aufstellen wollen?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, ein Erfolgsrezept ist wirklich das interne Entwicklungs-Know-how, dass wir sehr, sehr wenig mit auf externes oder auf externe Berater uns verlassen müssen, sodass wir selbst die Entscheidungen treffen können und auch valide treffen können, die dann fürs Unternehmen entsprechend passen. Das ist, glaube ich, das Erfolgsrezept generell, dass wir da vor 10 Jahren gestartet sind und das nach und nach aufbauen durften. Was natürlich auch nicht selbstverständlich ist, wenn man jetzt den Enterprise-Bereich sich anschaut, da 7 native Entwickler intern zu haben. Das ist erstmal schön, dass wir das bei Klaas so machen dürfen. Haben uns natürlich auch teilweise selbst zu verdanken, weil wir da sehr, sehr viel Herzblut dann reingesteckt haben. Aber das muss man natürlich dann Schritt für Schritt aufbauen. Aber man kann auch mit einem kleinen Team starten, so wie wir das damals auch getan haben. Mit 1 bis 2 Leuten erstmal starten, denen ein bisschen Verantwortung geben und vertrauen, dass man sich dort reinarbeiten kann. Und dann im Endeffekt ein zweiter Erfolgsfaktor ist, glaube ich, wie wir das intern bei Klaas jetzt aktuell aufgesetzt haben, weil sonst könnten wir es nicht handeln, dass wir sehr, sehr viel modularisieren. Also wir haben auch zum Beispiel das ganze Mobile Services SDK von SAP selbst nochmal so umgebaut, dass wir das so nutzen können, wie Klaas das benötigt und auch in diesen 15 Apps sehr, sehr einheitlich nutzen können. Das heißt, also ja, es gibt von SAP den Assistant, wo man das Projekt automatisch generieren kann etc. Damit haben wir auch damals gestartet. Das ist auch ein sehr, sehr guter Startpunkt. Aber wenn man dann mehrere Apps baut, dann will man nicht jedes Mal bei jedem Update irgendwie den Assistant durchlaufen lassen und jedes Projekt manuell anpassen. Deswegen sind wir hingegangen und haben dann sehr, sehr viele Packages aufgebaut, die dann in unseren einzelnen Apps integriert sind. Und eins davon ist zum Beispiel das Mobile Services Package. Und wenn wir da jetzt ein Update einspielen, dann ist das, oder entwickeln oder einen Bug fixen, dann ist das eine Entwicklung an einem Package und alle 15 Apps profitieren automatisch davon, weil das dann über entsprechende CI/CD-Pipelines ausgerollt wird und wir dann eigentlich gar nicht groß etwas anpassen müssen, sodass wir da sehr effizient dann unterwegs sein können. Und das Gleiche, wenn wir jetzt einen Barcode-Scanner haben oder teilweise, wie wir auch Fotos im Erfassen und Hochladen, das ist ein Package, das haben wir einmal designt und gebaut und dann ist das in der Storage-App drin, in der Service-Office-App, in der Shopfloor-App, weil der Prozess eigentlich auch immer der gleiche sein soll, damit die User sich zurechtfinden, ob sie jetzt, wenn sie die eine oder die andere App nutzen. Und das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, um mit einem kleinen Team die Aufgaben stemmen zu können und auch recht halbwegs agil unterwegs sein zu können, dass man da sehr, sehr viel modularisiert. Und der dritte Punkt, auch so ein bisschen den Vorteil, den wir dann haben oder auch hatten anfangs, dass wir eigentlich sofort in die Produktion gehen konnten und mit den Leuten sprechen konnten, wie sie das denn haben wollen. 300 Meter, da sind wir in den Produktionshallen und haben dann eigentlich direkt die Apps damals mit den Endanwendern gebaut und konnten dann auch 1-2 Tage später entsprechend zeigen, wie das denn live aussieht. Oder bei der Service Office App, bei dem Rollout, sind wir dann live nach Österreich gefahren. Und da nochmal so ein bisschen vielleicht auch eine Empfehlung, den Entwicklern mehr Vertrauen zu geben. Das heißt, nicht nur den Entwicklern User-Stories hinzulegen und sagen, hier hast du den Task, implementier den, sondern die vielleicht auch mitnehmen. Natürlich muss man das auch immer wollen. Aber das ist auch so ein bisschen bei uns die Marschrichtung, dass die Entwickler da sehr, sehr nah an den Kunden dran sind. Weil wenn die dann mitfahren, dann sehen die zum einen und auch mitgestalten, wie die Prozesse überhaupt extern oder beim Handel oder in der Produktion funktionieren. Sie sehen, welche Kollegen und Kolleginnen damit arbeiten. Und man hat dann auch einfach, die Kollegen haben ein Bild zu der Person und die Entwickler entsprechend auch andersrum. Und so kann man einfach viel, viel schneller und effizienter diese Themen bauen. Und da kommt auch ein Ergebnis raus, mit dem alle zufrieden sind. Genau, das sind ja eigentlich so, glaube ich, unsere 3 Erfolgsfaktoren, die wir als Empfehlung mitgeben könnten.
Stichwort KI bzw. Agentic Coding. Aktuell tut sich mit Blick auf die App-Entwicklung ja so einiges. Es ist bestimmt nicht ganz einfach, bei den ganzen Neuerungen da am Ball zu bleiben, aber auf der anderen Seite bringen diese Trends ja auch Erleichterungen mit sich und machen Coding schneller und einfacher zugänglich, oder?
Definitiv, und man muss aktuell, gefühlt, wenn man morgens aufsteht, hat sich die Welt schon wieder verändert. Man muss dann sehr, sehr gut am Ball bleiben. Und wir selbst, also es wird sich sehr, sehr viel, glaube ich, ändern. Wir sind gerade bei Class im Enterprise-Bereich da so ein bisschen dabei, das zu sortieren und zu gucken, wie wir uns dort aufstellen. Aber gerade so, also für mich persönlich war es so, dass es ab Dezember, wo dann die neuesten Modelle von Anthropic rauskamen, da so einen großen Change gab, dass man auch sagen konnte, okay, das ist jetzt wirklich sehr, sehr gut auch enterprise-mäßig nutzbar. Und ja, damit verringert sich auf jeden Fall diese Einstiegshürde, die wir damals 2015 hatten, langsam anzufangen, erstmal überall Dokumentation und Tutorials lesen, sondern man hat da jetzt eigentlich, ich würde gar nicht mal sagen, viele sagen, man hat da so einen Studenten nebenan sitzen, der da ein bisschen mit unterstützt. Ich würde eher sagen, es ist sogar ein erfahrener Entwickler, je nachdem, welche Skills etc. man dann in der beim Agentic Coding nutzt, um einfach auch schnell Fortschritte zu machen. Und da ist natürlich eine Gefahr, was Security angeht, dass man da sehr, sehr vorsichtig sein muss. Bin ich definitiv dabei, und man muss auch immer noch verstehen, was man da tut oder sollte das definitiv und sich den Code sehr, sehr im Detail angucken. Ein großer Vorteil ist natürlich, wenn man jetzt im SAP-Kontext unterwegs ist, dass dort Frameworks existieren, die sauber dokumentiert sind, die auch enterprise-ready sind. Also ich kann jetzt natürlich hingehen und mit Agentic Coding eine App bauen, die mir im Shopfloor irgendwelche Prozesse oder Materialien ein- und auslagert oder im Warehouse. Das wird wahrscheinlich auch funktionieren, aber dann ist man schnell auf der Seite, okay, wie ist denn security-mäßig das überhaupt aufgesetzt? Und dann wird wahrscheinlich ein eigenes Backend hochgefahren und dann ein eigenes Frontend etc. Und dann wird es, glaube ich, sehr, sehr schnell nicht mehr ganz so sicher. Aber wenn man da jetzt mit der SAP oder auf SAP-Frameworks etc. setzt, kann man da schon recht gut, recht schnelle Ergebnisse mittlerweile erzielen, was es dann auch ja ermöglicht, kleineren Teams da intern einiges leisten zu können.
Schauen wir doch mal auf euren Arbeitskreis Mobile Development and Strategy, weil innerhalb eures Gremiums wollte ja auch du und dein Sprecherkollege Piet Brauer-Kallenberg die Mitglieder ermutigen, sich an die mobilen Themen zu wagen. Und hier kann Agentic Coding doch ein echter Brückenschlag sein, oder wie siehst du das?
Definitiv. Also wir hatten es auch live in unserer Session einmal gezeigt. Also es gibt ja immer noch so ein bisschen diese Hürde in Unternehmen, dass man sagt, okay, ich habe keine mobilen App-Entwickler und es ist generell alles zu teuer, eine mobile App zu bauen. Ich gehe lieber auf Cross-Platform-Frameworks oder ich baue nur eine Webseite und nehme sozusagen den Kompromiss in Kauf, dass der Prozess nicht optimal nutzbar ist. Und da kann AI schon definitiv helfen, um einfach diese Hürde ein bisschen herabzusenken. Und ja, das ist auch so ein bisschen, wie wir im Arbeitskreis jetzt da diese Thematik angehen oder wir wollen generell im Arbeitskreis halt versuchen, weil der SAP-Kosmos im Mobile-Bereich natürlich schon sehr, sehr komplex ist, den auch zu verstehen, da Hilfestellungen zu bieten. Und da kann KI, und das war auch bei den Vorträgen der SAP ja sehr, sehr intensiv zu sehen, definitiv helfen, einfach auch noch mehr native Entwicklung im Unternehmen ja machbar zu machen. Genau.
Welche Themen beschäftigen euch darüber hinaus im Gremium derzeit besonders?
Die letzten Wochen und Monate war eigentlich sehr intensiv das ganze Thema SAP Mobile Start. Da hatten wir verschiedene Sessions, auch die von der SAP sehr, sehr gut vorbereitet waren, um überhaupt SAP Mobile Start einzurichten. Wir haben jetzt auch in der nächsten Woche nochmal eine Session über, wie man Mobile Start im Service-Umfeld sehr, sehr gut nutzen kann mit Verbindung mit dem Service und Asset Manager. Ist auch alles in der im DSAC.net aufrufbar und nochmal sozusagen als Recap kann man sich nochmal anschauen, sodass die Themen nicht verloren gehen und man nicht live bei der Session dabei sein muss. Also da bauen wir gerade so ein bisschen so eine kleine Dokumentation, was das ganze Thema angeht, auf. Und das ist eigentlich so ein großer Schwerpunkt, den wir jetzt die letzte Zeit hatten. Plus, ja, dieses Portfolio, ob das jetzt eine MDK-Entwicklung ist, also Mobile Development Kit, ob das native Android, iOS, SDKs etc. sind, das ganze Thema eigentlich nochmal so ein bisschen mehr in die Breite zu bringen und so die Angst zu nehmen, mit dem Mobile Thema zu starten. Das sind so die zwei großen Themen. Wir sind, Pete und ich sind beide, kommen eher so aus der Entwicklerschiene. Also wir sind da teilweise auch recht entwicklungsnah unterwegs. Was aber nicht heißt, dass wir, deswegen haben wir sind ja Strategy and Development, wir gucken auch auf die Strategiethemen, sodass wir da eigentlich für jeden, glaube ich, einen guten Anlaufpunkt bieten können, ob das jetzt Entscheider sind oder Entwickler, plus die Kontakte, die wir mit den SAP-Kollegen dort haben, können wir, glaube ich, recht gut im Endeffekt Hilfestellung bieten, um einfach mehr Mobile in Unternehmen bereitstellen zu können oder das Thema zu pushen.
Warum lohnt es sich, im Arbeitskreis mitzuarbeiten? Also warum sollten sich DSAG-Mitglieder euch unbedingt anschließen und aktiv werden? Jetzt die Werbung.
Genau, wir sind eigentlich eine sehr offene Truppe. Alle gleichgesinnt. Wir wollen eigentlich alle Mobile pushen. Und ob das jetzt nativ ist oder ob das mit dem MDK ist, wir haben eigentlich alle das gleiche Ziel, sind da offen für den Austausch. Auch die SAP-Kollegen sind da sehr, sehr offen. Und haben auch schon sehr gute Beispiele in der Vergangenheit, wo man zeigt, okay, durch diese Mitarbeit in der DSAG, in unserem Gremium oder Arbeitskreis, ist auch manchmal sozusagen eine kleine Abkürzung zu nehmen, wo man uns nicht offiziell über die SAP-Ticket-Prozesse etc. was einspielen, sondern da kann man dann teilweise auch sehr, sehr gut zum einen jetzt durch Erfahrungen von anderen Unternehmen profitieren, die das zum Beispiel auch schon mal gelöst haben, dass jetzt irgendwelche Microsoft-Anmeldeprobleme sind oder Offline-Thematiken, die wir dann dort besprechen. Genau, also das ist im Endeffekt, wer was mit MOBA machen will, sollte gerne bei uns vorbeikommen oder auf jeden Fall bei uns vorbeikommen. Wir helfen jederzeit gerne, sind da eine offene Truppe, haben sehr, sehr viele verschiedene Kollegen und Kolleginnen dabei, die verschiedenste Erfahrungen haben. Und ja, das ist so meine Empfehlung.
Letzte Frage. Was glaubst du, wohin geht denn die Mobility-Reise noch hin? Was erwartet uns in den nächsten Monaten oder vielleicht auch Jahren?
Eine sehr schwere Frage, ehrlich gesagt. Und ich weiß noch nicht genau, wie man sie beantworten oder wie ich sie beantworten kann. Gerade was das ganze Thema AI jetzt angeht, nimmt schon ein enormes Tempo auf. Wird sich definitiv wahrscheinlich auch noch in den nächsten Jahren einiges verändern, auch sozusagen die Rolle des Entwicklers wahrscheinlich auch ein bisschen. Weg vom reinen Coder mehr zu einer Reviewer-Rolle, Architektenrolle oder Solution-Owner-Rolle. Das werden wir wahrscheinlich auch im Arbeitskreis dann nochmal auch diskutieren, wie andere Unternehmen das machen. Dann auch die Frage, wie werden wirklich auch KI mit in die Apps integriert, um auch teilweise Prozesse komplett zu automatisieren, sodass man nicht jeden Prozess per Touch auf dem mobilen Gerät überhaupt durchführen muss. Das sind so Themen, die, glaube ich, sehr, sehr intensiv die nächsten 12 bis 24 Monate diskutiert werden. Und dann für uns bei Klaas auch aufpassen, dass der Wildwuchs nicht entsteht, aber das sind wir mit SAP, glaube ich, ganz gut aufgestellt, um einfach das ganze Portfolio weiter handeln zu können. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Monate. Tut sich sehr, sehr viel, auch wenn man jetzt allein die letzten 3 Monate anschaut. Und ich glaube, da können wir noch viel, viel Freude im Mobile-Umfeld haben die nächste Zeit und uns ein bisschen austoben.
Vielen Dank. Damit sind wir am Ende dieser Folge von Digital gesagt. Ich sage vielen Dank, Stefan.
Danke, Dana.
Das war eine sehr umfangreiche Episode. Wir haben viel gelernt, wie wertvoll es ist, Wissen intern aufzubauen, wie Modularisierung von Komponenten die Effizienz steigert und dass ihr mit der SAP Mobile Plattform als Entwicklungsbasis die für euch passende Wahl getroffen habt. Spannend auch zu sehen, wie Agentic Coding bzw. KI die Art und Weise, wie Apps entstehen, aktuell und wahrscheinlich dann auch zukünftig komplett verändert. Ja, also danke für all die technischen und praxisnahen Einblicke. Ich wünsche euch bei Klaas weiterhin viel Erfolg auf eurer Mobile Journey.
Ganz vielen Dank.
Und für den Arbeitskreis, dass ganz viele Interessenten den Podcast hören und dem Gremium dann auch beitreten. Wie und wo das geht, das notieren wir dann nochmal in den Shownotes. Vielen Dank allen fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast, hinterlasst eine Bewertung und schaut für weitere Praxisberichte auf impulsant-dsag.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Ciao.